Ich bin tatsächlich das dritte Mal da. Das letzte Mal war es im letzten Jahr. Und das vorletzte Mal, das erste Mal, als ich hier war, war ich noch in der Scheune. Da habt ihr gerade die Kinder eingesegnet für das neue Schuljahr. Und ich weiß noch, wie ich beeindruckt war und danach von eurer Gemeinde in Frankfurt ganz viel erzählt habe, weil diese Kinderschar hat mich unheimlich beeindruckt. Und wie ihr die ausgestattet habt mit Glauben und mit Fürbitte. Ich habe gedacht, wow, was für eine Gemeinde da aus unserer Perspektive hinten im Odenwald. Ich fühle mich immer noch so ein bisschen, wenn ich zu euch fahre, man fährt so in den Tunnel rein, das hat so das Gefühl wie in Urlaub fahren, der Tauerntunnel und so. Und dahinter ist dann die Urlaubslandschaft, nicht? Und dann wohnen da Menschen, die in dieser Urlaubsregion wohnen können. Und dann ist sowas Lebendiges hier vor Ort und das ist einfach klasse. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal da war, nachdem der Gottesdienst dann vorbei war, hat der Bernd und andere mich mitgenommen hier auf die Baustelle. Und ich habe gedacht, boah, was eine Gemeinde. Nicht nur unheimlich lebendig, sondern auch mit einem unheimlichen Glauben in die Zukunft. So ein Riesending zu bauen. Und ich habe an unsere kleinen Gemeindegründungen in Frankfurt gedacht und habe gedacht, Mann, die müsste man mal alle hierher holen. Die müssen mal sehen, wie auf dem Dorf geglaubt wird. Dass das so richtig ansteckt und man in Angesicht der Türme in unserer Stadt aus diesem, boah, wir sind so wenige und wir sind so klein, vielleicht rauszukommen und zu sagen, Mann, da geht noch was ganz anderes. Und dann habe ich gehört, dass ihr mit 25 Minuten Bahnfahrt auch in Frankfurt am Hauptbahnhof seid. Habe ich gedacht, Mensch, man müsste euch mal alle zu uns holen. Also wer weiß. Ich leite auch ein Netzwerk, das heißt Gemeinsam für Rhein-Main. Und das hat sich zur Aufgabe gesetzt, uns Christen eine andere Perspektive zu vermitteln, dass wir nicht nur unsere Dorf, unsere Stadt alleine sehen, sondern auch diese ganze Metropolenregion. Denn am Ende des Tages ist es ja auch wirklich ein Witz, wenn wir in der Stadt von euch als Dörfler denken würden. Ein großer Teil von euch, die meisten wahrscheinlich, die diese Häuser hier gebaut haben, die man von hier aus sehen kann, arbeiten entweder in der Wissenschaftsstadt Darmstadt oder in Frankfurt. Und unser Leben ist aufgeteilt. Wir leben so selbstverständlich in diesem Rhein-Main-Gebiet, als ob es zu uns gehört. Wir fahren zum Konzert, wenn Corona nicht ist, nach Mainz und wir fahren ins Stadion nach Frankfurt und fliegen vom Flughafen in Frankfurt aus der ganzen Region. Und ich bin einmal im Monat mit bei den Christen, die bei Opel arbeiten und wir beten gemeinsam für Opel und da sind Leute aus dem ganzen Rhein-Main-Gebiet zusammen. Die sind öfter zusammen als Christen als in ihrer eigenen Gemeinde. Weil sie eben ihren Alltag miteinander teilen. Gut, Corona macht jetzt vieles neu und anders, aber von der Wahrnehmung her, dass unser Leben miteinander verknüpft ist, dass wir zusammengehören und voneinander lernen können und miteinander lernen können, ich glaube, das ist eine wichtige Perspektive für die Zukunft. Weil wir werden an der Stelle als Christen immer mehr zusammenrücken müssen und voneinander lernen und einander ergänzen müssen, weil wir dabei sind, in die Minderheit zu rutschen. In meiner Stadt sind wir das schon länger. Das ist von der deutschen Seite her schwierig zu lernen. Aber wir haben mittlerweile eine Mehrheit in unserer Stadt an Christen und das sind Christen aus den internationalen Gemeinden. Wenn alle Allianzgemeinden am Sonntagmorgen sich in Frankfurt treffen, vor Corona, hatten wir ein bisschen über 3000 Gottesdienstbesucher. Aber wenn sich in meiner Stadt eine koreanische Gemeinde trifft, sind die schon 1000. Und wir haben 29 koreanische Gemeinden. Das sind nur die Koreaner. Wir haben auch noch Chinesen. Wir haben Araber. Wir haben Türken. Wir haben Spanier. Wir haben riesige Gemeinden aus Serbien und Kroatien. Wenn man die alle zusammenzählt, dann sind die deutschen Gemeindebesucher, selbst wenn wir die Großkirchen mitzählen, wir sind in der Minderheit. Schon längst. Nur in unserer Wahrnehmung, weil wir in so einer Blase leben, kriegt das ja keiner mit. Wir feiern immer einmal im Jahr einen großen gemeinsamen internationalen Gottesdienst. In der Allianz Gebetswoche haben wir das früher gemacht und das machen wir jetzt zusammen mit der ACK, immer in der ACK-Gebetswoche, die nach der Allianz Gebetswoche ist. Aber dankbarerweise haben die ACK und die Evangelische Allianz im letzten Jahr, als der Ökumenische Kirchentag sein sollte, zum ersten Mal das zusammengebunden. Und unsere Leiter der Deutschen Evangelischen Allianz und der Deutschen ACK haben zusammen zwei Gottesdienste gefeiert in Berlin und in Hamburg, um diese beiden Gebetswochen zusammenzuschweißen. Und wir haben das in diesem Jahr auch weitergeführt und hatten dann im Dom einen großen Gebetsgottesdienst zusammen mit den internationalen Gemeinden am letzten Samstag. Und das war wunderschön, vorletzten Samstag, das war wunderschön zu erleben, dass wir gemeinsam für unsere Stadt und unser Land gebetet haben, jeder so auf seine Art. Die Orthodoxen haben dann ihre Ikone nach vorne geschleppt und Kerzen angezündet und wir haben mit ihnen Kyrie Eleison gesungen, das nach jedem Gebet, und unsere russischen Geschwister haben die Lobpreisband gestellt. Das war dann für Einzelne schon herausfordernd, weil die Dynamik der Russen ist schon nochmal was anderes als das, was man sonst so gewöhnt ist. Also die Buntheit, die da zusammenkommt, ist einfach wunderschön. Und dann haben die spanischen Geschwister, also die spanisch sprechenden Geschwister aus Lateinamerika waren die meisten, haben dann im Gebet auf Spanisch gebetet und dann hat man gemerkt, was für ein Feuer dahinter ist. Wenn so ein Spanier betet oder so eine Spanierin, das ist nicht so vorgetragen, wie das vorher den Orthodoxen über die Lippen kam. Also all die Verschiedenheit, wir sind zusammengestellt und es gibt eigentlich keinen Grund zu jammern, auch wenn viele austreten. In meiner Stadt sind in dem letzten Jahr allein in meiner Kirche, ich komme aus der Evangelischen Landeskirche, 1% der Bevölkerung ausgetreten. Also das ist auf die Anzahl der Mitglieder meiner Kirche sind das noch viel mehr Prozent, habe ich nicht richtig ausgerechnet. Aber über 7.500 Menschen sind allein in der evangelischen Kirche ausgetreten. In der katholischen Kirche waren es ein bisschen mehr, aber 14.000 Menschen in Frankfurt in einem Jahr ausgetreten. Das ist ein halbes Waldstadion voll. Das ist schon nicht eine Kleinigkeit. Wir werden weniger, aber auch die Freikirchen werden nicht mehr. Es ist nicht so, dass da der große Run ist. Viele Gemeinden, gerade in Corona, erleben das. Und ich sage immer, im Rhein-Main-Gebiet ist die Gemeinde, die am stärksten wächst, die Gemeinde derer, die nirgendwo mehr hingehen. Also nirgendwo mehr dazugehören. Weil sie einfach zu denen gehören, die so zwischen den Feldern laufen. So ihr eigenes Ding machen und dann meistens am Ende wird es schwierig. Weil auch der kleine Hauskreis, der sich dann gebildet hat mit denen, die jetzt eben nicht mehr dazugehören, der wird irgendwann kleiner und kleiner und dann streitet man sich wieder und fällt wieder auseinander. Ist eine Herausforderung, als Volk Gottes miteinander umzugehen und zu überleben, gerade dann, wenn man in die Minderheit rutscht. Und ich möchte euch heute mitnehmen in eine Zeit der Geschichte, als das Volk Israel auch ziemlich unter Druck war, nämlich als es in der Situation war, in der Wüste leben zu müssen. Und ich weiß nicht, wer von euch denkt, dass Corona eine Wüstenzeit ist. Aber man hört es immer wieder, ist eine Herausforderung für alle, natürlich, aber auch für die Gemeinde. Aber ich möchte mal uns Mut machen, so gut wie es uns als Gemeinde geht, geht es keiner gesellschaftlichen Gruppe, vielleicht noch die Bundesliga. Die dürfen auch immer was extra. Aber dass wir Gottesdienst feiern dürfen, wie wir das machen, waren eigentlich nur die erste Lockdown mit den 3 Monaten, wo es auf einmal alles gar nicht ging. Aber danach, man hat uns das nie wieder weggenommen. Rein theoretisch könnten wir nach der hessischen Verordnung viel mehr als die meisten Kirchen tun. Weil das ist dann halt das Problem von uns Gemeinden. Wir wollen immer doppelt vorsichtig sein. Deshalb, wenn die Regierung sagt, 1,5 Meter Abstand, in dem Dom in Frankfurt ist 2,5 Meter Abstand. So nach dem Motto, wir haben es auf jeden Fall nicht falsch gemacht. Wir machen es richtiger, nicht? Und andere Gemeinden haben mittlerweile beschlossen, sie machen nur noch 2G-Plus-Veranstaltungen. Das heißt, das braucht kein Mensch eigentlich von der Regierungsseite her aus, aber wir machen das freiwillig. 2G plus in Gottesdienst, da kann uns später keiner was sagen, wir hätten was falsch gemacht. Das ist natürlich auch eine Fragestellung, wie sinnvoll eine solche Haltung ist. Und wir merken, wie mittlerweile auch unter uns die Polaritäten, die wir in der Gesellschaft finden, sich in unseren Gemeinden genauso wiederfinden. Und die Emotionalität an manchen Stellen ist ähnlich verbittert, ähnlich grenzenlos oder grenzensetzend, so dass manche Familien schon nicht mehr miteinander sprechen oder man hat sich geeinigt, den Elefanten nicht zu benennen, der da in dem Porzellanladen lebt. Man sieht ihn, man hört ihn, man spürt ihn, aber man redet nicht drüber und tut so, als wäre alles in Ordnung. Dabei hätten wir Christen die große Chance, an der Stelle ein anderes Bild abzugeben. Aber wenn wir in der Wüste sind, verhalten wir uns genauso wie alle anderen. Wir sind ständig am Jammern. Und es ging dem Volk Israel auch nicht viel anders. Es war ständig am Jammern. Es fing an in Mara. Nein, es fing schon an vor dem Roten Meer. Oh, Mose, was hast du mit uns gemacht? Schau dir diese ausweglose Situation an. Und Mose musste seinen Stab nehmen und Gott hat sie durch das Rote Meer geführt. Und hinter dem Roten Meer haben sie weiter gejammert. Ach, das Wasser ist bitter hier. Das schmeckt doch nicht. Das können wir doch nicht trinken. Was soll das hier? Wo führst du uns hin? Hast du da vorher nicht und hättest du und solltest du. Und Mose musste wieder handeln. Und kaum hatten sie das mit dem Wasser geregelt, kam ihnen in den Sinn, dass die Vorräte, die sie mitgebracht hat, irgendwann auch aufgebraucht sind. Und lieber Gott, was machen wir denn jetzt? Wir wollen zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Mose, wie konntest du uns hierher führen? Und dann kam das Ganze mit Manna und Manna war dann auch nicht gut, weil es immer gleich geschmeckt hat und es gab am siebten Tag nichts, das konnte man auch erstmal nicht akzeptieren. Also man war ständig am Meckern und wer hat es immer abgekriegt? Mose. Und irgendwann hat Mose mal auf den Putz gehauen und gesagt, hör mal, habt ihr einen Knall? Ich bin das nicht. Ihr hadert eigentlich mit Gott. Meckert doch mit Gott. Und wisst ihr, was das ist, wenn ihr mit Gott meckert? Das ist Schuld. Und von daher kam es wieder mal zu einer solchen Situation und dann jetzt in der nächsten Wüste. Es gab schon wieder kein Wasser und sie waren schon wieder am Jammern. Und Mose schrie zum Herrn, was soll ich mit diesem blöden Volk tun? Es fehlt nicht viel, so werden sie mich noch steinigen. Ich weiß nicht, wie es manchen Ältesten in Gemeinden geht. Aber gut, das mit dem Steinigen macht euch keiner mehr, aber man kriegt's dann doch ab. Oder Hauskreisleiter oder wer auch immer irgendeine Entscheidung trifft. Wie konntest und warum und wieso? Und dann greift Gott meistens auch ein. Irgendwie in seiner Gnade. Nicht, weil die es verdient hätten, sondern weil er gnädig ist. Und Mose konnte gegen den Felsen schlagen, wir kennen die Geschichte. Und dann nannten sie den Ort Massa und Meribah, weil die Israeliten dort gehadert und den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr unter uns oder nicht? 17. Kapitel im 7. Vers. Ich finde das eine interessante Wahrnehmung. Wir kommen ja auch, wenn es schwierig wird, schnell auf die Idee, hat Gott uns verlassen? Und ihr könnt mal die Bibel durchlesen, wenn es schwierig wird, ist das in den seltensten Fällen eine Beschreibung dafür, dass Gott uns verlassen hat. Sondern Gott führt uns in solche Situationen. Und wenn wir mit Gott hadern, ist es so, dass wir ihn versuchen. Das heißt, wir bezweifeln seine Liebe. Wir bezweifeln, dass er uns meint und uns lieb hat. Und dann hat unser Gebet den Taste of Jammern. Das kriegen wir dann nicht so richtig raus, weil in uns steckt die Idee, Gott muss doch eigentlich für uns die Luxusversion parat haben. Weil wir doch seine Königskinder sind. Und wenn das mal nicht so läuft, dann muss irgendwas schief liegen. Und dann ist da doch irgendwie was nicht in Ordnung. Und dann liebt Gott mich doch nicht so wie die anderen. Weil das ist ja auch ein Teil von Jammern. Man weiß immer, man selber hatte schon mal bessere Zeiten. Und man weiß auch mindestens von einem, der auch heute noch bessere Zeiten hat. Und dann fühlt man sich herabgesetzt und heruntergesetzt. Wären wir nur in Ägypten geblieben, wären wir nur da, wo die anderen sind, dann wäre das alles bei uns auch nicht so. Hätten wir nur das nicht gemacht, dann wäre uns das alles erspart geblieben. Und mit dieser Jammerei vor Gott versucht der Schreiber dieser Textzeilen zu sagen, ihr versucht den Herrn. Indem ihr sagt, ist der Herr noch unter uns oder nicht? Und der nächste Vers, den finde ich, der hat sowas ganz Pragmatisches. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in der Wüste Rephidim. Wisst ihr, wenn wir in dieser Jammerposition sind, so richtig gut auch zerstritten sind und irgendwie so einen Burgfrieden vielleicht schon wiederhergestellt haben, wie hier auch, dann kommt der Feind von außen. Dann gibt's auch noch von außen Druck. Und dann kommt etwas, was dieses Volk bis dahin noch nie gemacht hat. Sie mussten kämpfen. Das hier, was jetzt beschrieben wird, ist der erste Kampf einer Sklaventruppe, die bis dahin Ziegelsteine gemacht hat. Also nicht, dass die das raus hätten und geübt werden. Ich weiß auch nicht, wo die Waffen her hatten und was sie für Waffen hatten. Wird alles nicht berichtet. Aber es ist der erste Kampf, die erste Auseinandersetzung, die richtig relevant wird. Denn in dieser Auseinandersetzung ging es nicht mehr um Strategie, ging es nicht mehr um Wohlbefinden, so viel zu essen und das Richtige zu essen und statt Brot auch mal ein bisschen Fleisch. Und da ging es ums Leben. Es wurde gekämpft bis aufs Blut. Das war auf einmal ein richtiger Kampf. Nicht so einer von denen, ach ja, meine Freizeit ist eingeschränkt und so irgendwie, was so unsere Komfortzone herausfordern würde. Sondern dann ist man auf einmal in einer lebensrelevanten Auseinandersetzung. Und die kostet einen auf einmal richtig was. Und häufig trifft so etwas dann, wenn man gerade es gar nicht gebrauchen kann. Und wenn man gerade nicht in Stimmung ist. Und wenn man auch nicht richtig vorbereitet ist. Da sprach Mose zu Josua, heißt es dann im Vers 9, erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen, mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Mose muss reagieren und hat diesen Gedanken, dass er sagt, hey, wir teilen uns auf. Da kämpfen welche und die leitest du, Josua, und ich gehe mit ein paar auf den Berg und wir beten. So habe ich früher mal gedacht, das ist die richtige Aufteilung. Es gibt ein paar, die beten, das waren hier drei. Und Tausende, die kämpfen. So, das ist so das Übliche. Drei Alte im Altersheim beten und die Rest der Gemeinde ist aktiv unterwegs. Das ist doch eine gute Einteilung. Und so haben wir häufig in unseren Gemeinden das Gebet an so eine kleine Truppe organisiert. Die machen das dann. Aber Gott hat mir mit dieser Geschichte nochmal neu aufgemalt, dass da haben alle gebetet. Die einen hatten nur noch das Schwert in der Hand. Und ich kann mir vorstellen, und ihr vielleicht auch, wenn man dann in dieser lebensbedrohlichen Situation unterwegs ist, da betet man halt nicht sehr lang, sondern sehr kurz. Gott, hilf mir, pass auf mich auf, pass auf, dass mich nichts trifft. Und wenn mich was trifft, Gott, hilf, dass ich hier wieder heile rauskomme. Man ist mit so vielen Notgebeten unterwegs und nimmt Gott natürlich mit in diese Schlachten. Das ist nicht weniger Gebet als das Gebet auf dem Berg. Das auf dem Gebet. Auf dem Berg ist natürlich ein Stück anders. Aber es geht hier nicht darum, beten oder kämpfen. So Maria oder Martha. Arbeiten oder zu den Füßen Jesu sitzen. Was wir immer so als Alternativen sehen. Sondern es geht um eine Lektion, was beim Beten für eine Vollmacht uns in die Hand gegeben worden ist. Und deshalb wird beschrieben, wie Mose gebetet hat. Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber, Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Mose hat auf diesem Berg etwas entdeckt, was er vorher nicht wusste. Dass sein Gebet direkte Auswirkungen hat. Wenn er die Arme oben hatte und betete, war das Volk Israel siegreich. Und wenn er die Arme hat sinken lassen, also aufgehört hat zu beten in diesem Bild, dann hat das Volk Israel verloren. Also es war eine Lektion, ob du betest oder nicht betest in dieser Weise, ist nicht optional. Kann man machen, ist immer gut, hilft. So, Søren Kierkegaard wird dann gerne zitiert, das Gebet verändert nicht Gott, sondern uns. Eier ist so eine therapeutische Maßnahme. Und wenn du gut therapeutisch unterwegs sein willst, ist es gut, auch ab und zu beten. Nein, nein, hier wird schon sehr deutlich gemacht, dass das Gebet und das, was geschieht, eine absolute Relevanz hat. Und ich meine, man muss sich mal in diese, es gibt so eine wunderschöne Technik, wie man im Bibliodrama und anderen versucht, sich in so eine Geschichte reinzudenken und reinzufühlen und mitnehmen zu lassen. Wenn man sich das vorstellt, Mose hat das wirklich vorher nicht gewusst. Dann stehst du da oben und betest und denkst, wow, wir sind am Siegen und dann, klasse, wow, wir sind am Siegen. Dann hast du schon die Hände in der Tasche, ne? Und denkst, wir haben den Sieg in der Tasche. Es läuft. Und dann siehst du auf einmal, wie sich das Schicksal dreht. Und wenn im Kampf sich das Schicksal dreht, das heißt, da sterben gerade Leute. Das können Menschen sein, die du kennst. Da geht richtig was kaputt. Und du kriegst richtig, oh nein, das darf nicht passieren. Mein Cousin, Gott, du musst wieder eingreifen. Du musst helfen, hebst deine Arme wieder und betest weiter und merkst, okay, das Ganze dreht sich. Bis du wieder denkst, wow, wir sind auf der Siegesstraße und das Gleiche passiert wieder. Also der hat das nicht in 10 Minuten kapiert. Gott hat es ihm auch nicht vorher gesagt. Du, ich will dir mal eins sagen. So und so läuft die Sache. Sondern wir lernen im Gebet auch Dinge, während wir beten. Und nicht nur dadurch, dass wir es in einem schlauen Buch vorher gelesen haben. Aber das Gebet hat direkte Auswirkungen auf das, was geschieht. Ich werde es nie vergessen, wie wir am Tag der EZB-Einweihung zu spät waren. Wir hatten uns am Abend getroffen, weil es war eine große Demonstration angekündigt und die Demonstranten hatten angekündigt, dass sie ab morgens um 6 die EZB boykottieren würden, sodass diese Feier nicht stattfinden kann. Und wir waren am Abend da am Beten bei der Heilsarmee, das ist gleich in der Nähe der EZB, haben an der Absperrung der Polizei gestanden, wo die ganzen Polizisten standen, und haben dann im Internet gehört, dass die Züge mit den Demonstranten aus Portugal und aus Spanien und Italien, dass die alle Verspätung haben und erst morgens um 2 in Frankfurt ankommen. Und das Gleiche hörten wir von den Bussen, die aus Berlin mit den Krawallmachern kamen. Und wir dachten, na wunderbar, die sind da nicht um 6 Uhr morgens früh da, ne? Die kommen ja erst um 2 an, die sind dann betrunken, weil unterwegs trinkt man sich ja auch Mut an, bis die ausgeschlafen haben. Wir treffen uns erst um 9 morgen. Und dann sind wir alle nach Hause gegangen und haben gedacht, wir treffen uns um 9. Und als wir um 9 kamen, hat unser Stadtteil gebrannt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die hatten tatsächlich um 6 Uhr morgens angefangen, die Polizeiwagen zu zerstören, Polizeiwagen anzustecken. Die haben alles, was auf der Straße zur EZB war und Glas war, was öffentlich war, kaputtgeschlagen. Die Banken und die Tankstellen und was man da so als Anarchist noch als Feindbild etabliert. Es war wie im Krieg. Ich habe meine Stadt noch nie so erlebt. Und ich war tief betroffen. Weil ich habe gedacht, wir haben geschlafen. Ist doch der Hammer. Und da habe ich gesagt, aber jetzt ist Schluss. Jetzt müssen wir aufstehen. Und dann, ich leite nicht mehr das Gebet in Frankfurt, sondern das macht der Holger Genzmer mittlerweile, sondern ich bin verantwortlich für die Gebetsbewegung im ganzen Land. Ich habe dann alles zusammengetrommelt, was wir da so an E-Mail-Adressen und Telefonnummern hatten. Jetzt müsst ihr sofort anfangen zu beten. Bei uns ist Chaos. Das ist dramatisch. Die Polizei weiß nicht, was sie machen soll. Wir waren ja auch mitten da und haben diese Ohnmacht der Polizei wahrgenommen. Und dann weiß ich, dass viele sofort angefangen haben zu beten. In den Gebetshäusern. Und um 11 Uhr war Ende im Gelände. Um 11 Uhr war alles zu Ende. Die große Demo war erst am Nachmittag mit über 25.000 Leuten, mit einem riesen schwarzen Block. Und der hatte diesmal eine geniale Strategie, der hat sich wie ein Lindwurm in die ganze Demo reingeschlichen. Sonst machen die immer einen Block und da ist dann die Polizei doppelt und dreifach unterwegs, damit da nichts passiert. Die hatten sich richtig in die Mitte reingestellt und wir waren da, wo sie die Mittagspause gemacht haben, sind wir als Beter rein. Und 2 von uns haben dann in so einem offenen Rucksack die Molotow-Cocktails gesehen und haben zueinander gesagt, guck mal, die haben ja noch Molotow-Cocktails. Das hat dann einer von denen gehört, der hat seinen Rucksack geschnappt und gesagt, die Polizei ist hier. Und dann haben alle ihre Rucksäcke geschnappt und sind rausgerannt, weil die waren noch voll bewaffnet, die waren noch nicht fertig. Und trotzdem, nichts ist mehr passiert. Das Einzige, was noch gebrannt hat, war ganz am Abend auf dem Opernplatz eine Mülltonne. 25.000 Leute sind durch die Stadt, die eigentlich auf Krawall gebürstet waren, und nichts ist passiert, weil die Beter da gestanden haben. Für uns war das damals eine echt harte Lektion. Wenn ich das erzähle, kommt wieder, ach Bernd, du bist ein bisschen übertreibend. Ich glaube, dass das nicht übertrieben ist. Ich habe zum ersten Mal wirklich Buße tun müssen, so in dieser Weise, dass wir wirklich nicht auf der Rolle waren. Obwohl Gott uns vorher gesagt hat, betet parallel. Lasst die Stadt nicht einfach den Chaosmächten und der Polizei, sondern stellt euch mit in diese Bresche hinein. Und wenn Mose seine Arme emporhielt, dann siegte Israel, wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer und darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn hin, dass er sich drauf setzte. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet, wenn du das auf einmal rauskriegst? An deinem Gebet hängt's. Du kannst das probieren. Meine Konfirmanden mussten das immer ausprobieren, wie lange sie die Arme oben halten. Und dann haben sie das zu zweit probiert. Das geht auch zu dritt nicht. Die werden müde. Und die Arme fangen an zu sinken. Und wenn du dann merkst, dass es daran hängt, da kommt was wie Furcht Gottes auf. Und dass die dann auf diese geniale Idee mit dem Sitzen gekommen sind, ist ja eine praktische Sache. Meine Konfirmanden haben es sofort verstanden. Dann sind die hohen Arme von dem Mose, wenn es ja darauf ankommt, die sind dann in deiner Bauchhöhe und da kannst du die stundenlang festhalten von demjenigen, der da auf dem Boden sitzt. Das war eine clevere Idee. Ich habe aber als kritischer Bibelleser gedacht, lieber Gott, ein bisschen kleinkariert schon, ne? Ob die jetzt der Arm oben waren oder unten waren, es kommt doch aufs Herz an. Es kann doch nicht wirklich sein, dass es an diesen erhobenen Arm hängt. Weil als ich Anfang Charismatiker wurde, dachte ich, das ist doch die beste Bibelstelle, wie wichtig es ist, beim Lobpreis die Arme zu heben. Ne? Habe ich dann auch manchmal drüber gepredigt, würde ich heute so nicht mehr machen. Aber das ist doch schon echt kleinkariert, Gott. Das kann doch nicht an der Haltung liegen. Sonst müssten wir uns ja wirklich jedes Mal fürchten, wenn wir beim Lobpreis die Arme nicht hoch haben oder bei der demütigen Fürbitte nicht kniend auf unseren Knien liegen, als wenn es daran an dieser Haltung hängt. Ja, aber was hat das mit dieser Geschichte? Da geht's doch genau darum. Das ist doch offensichtlich kleinkariert, Gott. Das kannst du doch nicht ernsthaft so meinen. Aber offensichtlich, da es hier so steht, so blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Also es ist hier manche Leute, die beschweren sich schon, wenn die Gebetsstunde länger als 20 Minuten dauert oder länger als eine Stunde dann. Also die haben von morgens bis abends gebetet. Also das war schon eine längere Gebetsveranstaltung. Und Josua, und jetzt geht's weiter, und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Also wenn ich Deutschlehrer wäre, spätestens an dieser Stelle würde ich demjenigen schreiben, das war irgendwie der falsche Abschlusssatz. Weil der passt ja nicht zu der Geschichte. Denn die Geschichte lebt davon, dass sie erzählt, es war eben nicht Josua, der mit seinem Schwert den Sieg errungen hat, sondern wer hat den Sieg errungen? Der die Arme oben hatte. Auf dem Gebet, da war das Entscheidende. Aber diese Geschichte endet mit diesem Satz. Seit vielen tausend Jahren. Warum? Ich glaube, weil Gott uns sagen will, hey, das Beten hat diese Relevanz, die ich sage, aber ohne das Kämpfen geht es auch nicht. Es geht nicht, das eine gegen das andere auszuspielen und zu sagen, das Beten ist das Wichtige, das andere, naja, kann man auch machen, müsste man auch machen. Nein, es gehört zusammen und am Ende gehört der Sieg beiden. Meistens werden die Täter gefeiert, also die was tun, weil man das sehen kann. Und die auf dem Berg kriegt vielleicht nicht jeder mit. Mose rebelliert an dieser Stelle nicht gegen diesen Vers, gegen diese Conclusion am Ende, die Zusammenfassung, die eigentlich die Geschichte so, wie sie beschrieben wird, nur sehr einseitig und eigentlich, was den Schwerpunkt der Geschichte betrifft, müsste man sagen, falsch beschreibt. Aber aus Gottes Perspektive meine ich, dass Gott uns genau damit etwas sagen will. Denn diese Geschichte, sie ist der erste Kampf und sie gilt eigentlich als eine Modellgeschichte, wie Gebet laufen soll im Volk Israel. Das ist wie so eine Lernlektion, Das ist, was ich euch vermitteln will. Und warum denke ich, dass das eine Lernlektion ist und nicht nur die Beschreibung einer Erfahrung, und da gab es viele andere Erfahrungen, so man kann das nehmen oder auch nicht, sondern nee, hier ist ein richtiges Modell geschaffen, weil ich habe bisher immer aufgehört gehabt an dieser Stelle, wo der Sieg errungen war, weil damit dachte ich, ist die Geschichte ja fertig. Aber die Geschichte geht weiter. Und der nächste Vers heißt, und der Herr sprach zu Mose, schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch. Aha. Offensichtlich ist diese Geschichte doch mehr als nur eine Geschichte, die man erzählt, wie man Geschichten erzählt. Denn damals aufzuschreiben, das war nicht wie heute, Hauptsache man hat was geschrieben, damit man bleibt und in Erinnerung bleibt, sondern das wurde gemacht, wo wirklich zentrale Sachen waren. Und dieses zentrale, wichtige Ereignis sollte unbedingt festgehalten werden. Also, bevor die 10 Gebote aufgeschrieben werden sollten, sollte diese Geschichte aufgeschrieben werden. Und es gibt wenige andere Stellen, wo Mose ausdrücklich den Befehl bekommen hat, aufzuschreiben, festzuhalten. Aber diese Geschichte war das Erste, was Mose aufschreiben sollte. Ich finde, das ist sehr bemerkenswert. Deshalb hat diese Geschichte eine andere Bedeutung als andere Geschichten, herausgehoben. Und schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch. Und jetzt geht's noch weiter und präge es Josua ein. Josua, der vielleicht auch davon überzeugt war, sein Kämpfen war nicht schlecht, wir haben gesiegt, dem sollte Mose erklären, was noch passiert ist. Und dieser Josua hat diese Geschichte nie vergessen, denn es wird später von ihm erzählt, dass er gechillt hat im Zelt der Begegnung. Das war sein Ort in der Gegenwart Gottes. Und den ersten Kampf, den er leiten sollte, damals bei der Einnahme von Jericho, den hat er mit viel Gebet begonnen. Ihr kennt die Geschichte vielleicht auch. Josua hat dieses Ding von Mose nicht nur gehört, sondern er hat es sich gemerkt und er hat es, wie die Engländer sagen, learning by heart. Er hat es sich zu Herzen genommen. Er hat es zu seiner Lebensart gemacht. Wir müssen es auch der nächsten Generation weitergeben, was wir mit Gott lernen, was wir mit Gott auch im Gebet lernen. Denn es gibt einen Grund, warum das wichtig ist. Und der heißt hier, ich will Amalek unter dem Himmel austilgen, dass man seiner nicht mehr gedenkt. Der Kampf, gegen den wir kämpfen, ist natürlich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen den Widersacher und Durcheinanderbringer, den Diabolos. Und das ist ein Kampf, der uns bis zum letzten Atemzug nicht erspart bleiben wird. Das heißt, wir werden in einem dauernden Kampf leben. Und unser Leben ist ein Kampf. Deshalb sagt Paulus zu Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das ist nicht die Wellness-Tour Gottes nach dem Motto, ich bin doch jetzt Christ geworden und jetzt läuft die Sache doch mit dem positiven Vorzeichen in einer schönen, guten Art und Weise. Das ist noch nie das Ziel Gottes für unser Leben gewesen, sondern uns kampfbereit zu machen und für diesen Kampf zu rüsten, der ein Leben lang ist. Und deshalb gilt es wahrzunehmen, dass wir in diesem Modus weiterleben. Und zwar im Miteinander aller. Nicht ich alleine. Selbst das Beten geht nicht alleine. Selbst da braucht es 3, die diese Funktion umsetzen. Wie viel mehr es natürlich bei der Schlacht gebraucht hat und die einzelnen Bereiche, die diese Schlacht ausgemacht haben. Schreibe dies auf zum Gedächtnis in ein Buch und präge es der nächsten Generation mit Josua ein. Und Mose tat noch etwas anderes. In Vers 15, er baute an dieser Stelle einen Altar. Und das ist so ein Hinweis im Alten Testament, wann immer die Väter des Glaubens einen Altar gebaut haben, dann war das die Markierung dieses Ortes, hier hat der Himmel die Erde berührt. Jakob baute einen Altar an der Stelle, wo er die Jakobsleiter erlebt hat. Abraham baute ein Altar, wo er Gott begegnet ist. Es wurde ein Altar gebaut, damit die nächste Generation, wann immer sie an diese Stelle kam, dass sie sich daran erinnert, dieser Gott wohnt nicht im Himmel, sondern er berührt die Erde. Und wir haben Jesus als Kreuzzeichen, als Altar, als Zeichen dafür, Gott berührt die Erde. Wir sind mit dem Himmel verbunden. Wir leben nicht nur auf einer irdisch ablaufenden Weltgeschehensebene, sondern wir sind verbunden mit einer himmlischen Ebene, die real ist. Was wir oft nicht sehen und deswegen so wenig vor Augen haben und wenig glauben. Aber es gibt diese Ebene. Und mit dieser Ebene sind wir verbunden. Und deshalb hat Mose an dieser Stelle einen Altar gebaut und hat es genannt, Jahwe, mein Feldzeichen. Das ist jetzt nicht mehr so unsere Schreibweise. Aber als ich jung war, habe ich noch so Indianerfilme geguckt. Und wer so das Emblem des Stammes erobert hatte, der hat den Stamm erobert. Wer die Flagge von der Kompanie erobert hat, der hat die Kompanie geschlagen. Deshalb wurde die Flagge immer besonders geschützt. Die Flagge ist das Zeichen des Sieges, das Zeichen der Autorität. Und wer sie hat, der hat die Autorität. Und jetzt wird das Gebet an diesem Altar, wo Gott angebetet wird, als das Feldzeichen, das Siegeszeichen meines Lebens oder unseres Volkes. Das Gebet ist in Anführungsstrichen überliefert im Hebräischen. Also ein Urgebet von Mose an dieser Stelle. Und das finde ich total spannend, was er da gebetet hat. Das steht dann in Vers 16. Und Mose sprach, die Hand am Thron des Herrn. Das war sein Gebet. Die Hand am Thron des Herrn. Das ist das, was er verinnerlicht hat. Wir haben hier gestanden und wir hatten die Hand am Thron Gottes. Da, wo die Autorität ist. Da, wo die Herrschaft ist. Mit der haben wir uns verbunden, indem wir gebetet haben. Wir hatten die Hand am Thron Gottes. Wir waren verbunden mit der himmlischen Macht. Wir waren mit Gott selbst in Kontakt. Das ist so ein bisschen wie, wenn die S-Bahn bei uns fährt, dann muss sie einen Greifer ausfahren, der sich mit der Kraft, die in den Leitungen, in der Oberleitung fließt, verbindet. Diese Lokomotive kann PS haben, wie sie will. Solange die Verbindung nicht steht, fährt da gar nichts. Und wir haben durch das Gebet die Autorität, uns mit der Autorität des Himmels zu verbinden. Und deshalb ist es wichtig, dass diese Verbindung nicht abreißt. Und das ist in dieser Beispielgeschichte deshalb so ein relevanter, elementarer Punkt. Die Verbindung zu dieser Autorität darf nicht abreißen, weil sie nur daher kommt. Gott gibt uns die Autorität nicht in uns selbst hinein, sodass wir unabhängig damit machen könnten, wie wir wollten. Wir sind an diese Verbindung gebunden und bleiben an ihr verbunden. Und deshalb ist es so wichtig, dass diese Verbindung aufrechterhalten wird. Und da das eine alleine nicht kann, braucht es einfach mehrere. Wenn Gott uns im Neuen Testament durch Paulus und andere Schreiber auffordert, anhaltend im Gebet zu sein, das schafft keiner alleine, aber zusammen. Das Gebetshaus in Augsburg sagt immer, wir schaffen es als Gesellschaft dafür zu sorgen, dass unsere Tankstellen 24 Stunden offen sind. Warum sollen wir nicht den Lobpreis Gottes, den Lobpreisaltar 24 Stunden unter Feuer halten können? Natürlich nicht an allen Orten und zu allen Zeiten, aber gemeinsam schon. Ich meine, Johannes Hartl, der ist katholisch, der weiß, dass in der katholischen Kirche genau dafür es ein 24-Stunden-Gebet seit Jahrhunderten gibt. Und jeden Tag ist eine Gemeinde in Deutschland dran, 24 Stunden zu beten, ohne Unterlass. Und seit Hunderten von Jahren. Das machen die jetzt nicht, eine große Glocke ist auch nichts Besonderes mehr für sie, weil wenn ihre Gemeinde dran ist, müssen sie es halt organisieren. Das kann man mit viel oder wenig Glauben machen. Aber wir dürfen verstehen, wenn dieses Prinzip gilt, dass wir verbunden sein dürfen mit diesem Gott, dann ist es relevant, genau das auch auf den Weg zu bringen. Aber allein dieses Prinzip wahrzunehmen, das Gebet gibt uns die Autorität, hineinzuwirken in unsere Jetztzeit. Das hat uns nochmal bewogen, letzte Woche als Runder Tisch Gebet einen Aufruf ins Land zu schicken mit der Bitte, überall, wo gerade Demonstrationen, Spaziergänge oder wie immer das dann heißen mag vor Ort, unterwegs ist und die Chance besteht, dass der Feind Gottes das zum Krawall machen verbindet und zu Unruhe stiften und zu Misstrauen sehen und was weiß ich, was er alles noch dadurch macht, dass wir als Christen wach sind, aufstehen und zur gleichen Zeit auch beten. Egal, wie wir innerlich zu Impfpflicht und was weiß ich stehen, wir können das gemeinsam vor Gott bringen, auch mit unterschiedlichen Meinungen. Ich habe früher auch mit Leuten, ich bin ja Gärtner von Beruf gewesen früher, ich habe mit Leuten zusammen gebetet, die wollten einen schönen Sonntag verbringen und haben gebetet, dass die Sonne scheint und ich war Gärtner und habe gebetet, dass es regnet, weil dann hätte ich nicht gießen müssen. Also wir hatten beide Seiten gute Gründe und fanden das auch biblisch und Regen ist ja immer ein Bild für Segen in der Bibel und nicht die Sonne und ich hatte immer ein paar Argumente. Ich mache es jetzt ein bisschen profan, aber wenn wir unterschiedliche Gebetsanliegen äußern vor Gott, da kommt Gott mit zurecht. Keine Panik. Die, die da nicht mit zurechtkommen, sind wir. Aber wir sollen unsere Gebete vor Gott bringen. Das ist die Relevanz. Die Verbindung zum Thron Gottes zu halten. Und wenn wir uns dieser Würde vor Augen habend, uns in unsere Lebenssituation hineinfinden, in der wir jetzt leben, dann müsste uns ein Stückchen Furcht Gottes treiben, weil wir dann wahrnehmen, wir haben eine Mitverantwortung für das, was in unseren Städten und in unserem Land geschieht. Ich finde es fantastisch, dass ihr die Bürgermeisterkandidaten hier habt und ihnen sagt, wir beten für euch. Das kriegen die von Anfang an mit. Unser Oberbürgermeister war auch bei uns in dem Allianzgottesdienst, den wir im Römer gefeiert haben, also dort, wo die Politiker ja leben und arbeiten. Und der Oberbürgermeister war zum ersten Mal dabei. Wir machen das schon seit 12 Jahren. Wir laden ihn jedes Jahr ein. Aber diesmal war er zum ersten Mal dabei. Es war auch die neue Bürgermeisterin da, die von den Grünen ist, die eigentlich so mit Glauben, die kommt aus dem Iran, die hatte eigentlich nicht so viel mit Hut, am Hut. Die war da. Und auch die Stadtverordneten, sogar ein Dezernent war da. Und die haben sogar mitgebetet. Ich habe mit einem schwulen, grünen Stadtverordneten gebetet. Der hat, glaube ich, sein erstes Gebet in seinem Leben gesprochen. Aber er war dabei und er schreibt uns danach ein E-Mail, dass er sich bedankt über die Veranstaltung, weil er neu Hoffnung gewonnen hat, dass der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft möglich sein kann. Auch über Grenzen hinweg. Wir haben eine Autorität. Und es ist immer so, wenn du die Autorität, die Gott dir gegeben hat, nicht nutzt, ist es nicht so, dass er für dich die Kohlen aus dem Feuer holt. In seiner Gnade an manchen Stellen macht es vielleicht. Aber ansonsten gibt er uns nicht die Würde der Verantwortung und nimmt sie uns dann, sobald wir versagen, wieder weg. Sondern wir sind und bleiben verantwortlich. Mitverantwortlich. Deshalb nennt der Petrusbrief das Mitregentschaft. Ihr seid berufen zur Mitregentschaft. Oder in der Offenbarung heißt es, dass wir Könige und Priester sind. Wir sind die Mittler zwischen Gott und den Menschen als Priester und sind Mitregenten, Könige, um zu wirken, dass das Reich Gottes sichtbar wird. Das ist eine Wirkweise, die immer durch Gottes Hand geht. Nicht wir bewirken das, aber wir sind Mitverursacher, hat Blaise Pascal mal gesagt. Wir haben die Würde der Mitverursacherschaft. Das bedeutet aber auch, dass wir die Verantwortung mittragen, wenn wir diese Mitverursacherschaft für ein Linsengericht draufgeben. Nach dem Motto, ah nee, keine Zeit, oh nee, nicht ich, oh nee, mach ich nicht, ich muss mal ausruhen, ich muss, ja, so Esau seine Linsen. Wisst ihr, wer Amalek war? Amalek war der Enkel von Esau. Sich für die Linse zu entscheiden, ist in dem Moment profan. Hat trotzdem Relevanz. Das nennt die Bibel Furcht Gottes. Wenn wir auf einmal wahrnehmen, unser Leben ist wichtiger, als wir denken. Das, was wir tun, ist relevanter, als wir meinen. Ob ich dabei bin oder nicht, ist eben nicht egal, sondern hat eine Wirkkraft. Oder die Wirkkraft wird eingeschränkt. Ich finde, ich lebe unter der Gnade, dass Gott all mein Mist, was ich tue, und all mein Versagen und Unterlassen, dass er sich trotzdem erbarmt. Und an manchen Stellen vielleicht dann doch jemand anders findet. Aber denken wir nochmal an Jona. Gott hatte ihn auserwählt, etwas zu tun. Und er hatte keinen Bock drauf. Er hat sich vom Acker gemacht. Und was hat Gott gemacht? Ah, Jona, ich habe doch noch andere. Macht nix. Lauf du nach Spanien. Viel Spaß auf der Erholungsfahrt. Nein, er ist ihm nachher gesagt, hey, ich habe dich berufen. Durch dich will ich das wirken. Gott lässt nicht locker an uns, weil er in uns investiert und an uns glaubt. Und zwar, weil er in uns lebt und weiß, dass wir die Fähigkeit haben, gemeinsam mit anderen und eben nicht alleine diese Aufgabe und Verantwortung zu übernehmen. Deshalb glaube ich, dass wir als Leib Jesu in diesem Land Verantwortung für unsere Städte haben. Verantwortung für die Relevanz unserer Firmen. Deshalb ist das Gebet nicht obligarisch nach dem Motto, optional, ich kann es machen oder ich lasse es. Sondern es müsste eigentlich eine obligarische Aufgabe eines jeden Christen an dem Ort, wo Gott ihn hingestellt sein. Ich habe hier Mitverantwortung. Ich darf die Hand an den Thron Gottes heben und für meine Firma beten. Und damit Dinge freisetzen, die die ganze Firma nicht freisetzen könnte. Mit noch so viel klugen und noch so viel tollem Wissen, Know-how. Es ist eine Würde für uns, berufen zu sein, Gottes Mitarbeiter zu sein und nicht Gottes Mitläufer. Berufen zu was Großartigem. Und ich finde, wir sollten unseren Jugendlichen das wieder vermitteln, dass wir sie erziehen zu Königskindern. Sie haben eine Leitungsverantwortung, eine Verantwortung für die gesamte Gesellschaft und wir müssen sie dahin erziehen. Das haben sie nicht von sich alleine in sich drin. Aber wenn wir sie nur zu Gottesdienstbesuchern und Gemeindegliedern erziehen, werden sie am Ende nur das sein. Wir kümmern uns um unsere Veranstaltungen und unsere Termine, damit es bei uns gut rund läuft. Aber wir sind für viel mehr da. Gott hat uns berufen, mit ihm Reich Gottes zu bauen und zwar auf der ganzen Welt. Deshalb sind die Menschen aus der ganzen Welt mittlerweile so nah, damit wir diese Lektion auch noch lernen. Wir sind mit ihnen verbunden. Wir dürfen miteinander unterwegs sein. Gott hat ein großes Problem. Und das hat er seinen Jüngern mal sehr existenziell vor Augen geführt. Die Ernte ist weiß. Wo ist das Problem? Die Arbeiter sind wenige. Wie ist die Lösung des Problems? Hand an den Thron und beten, dass der Geist Gottes, das Volk Gottes erweckt, dass sie wissen, wer sie sind in Christus. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns berufen hast, mit einer so würdevollen Aufgabe, mit dir zusammen zu herrschen. Und danke, dass die Aufgaben verteilt sind, dass wir sie zusammentragen, dass sie keiner von uns alleine hat. Aber ich bete so, Gott, dass wir als Leib Jesu wieder wach werden, unsere Verantwortung wahrnehmen, nicht mehr mit dem Finger auf die Politiker zeigen oder auf die bösen Polizisten, sondern dass wir uns in die Bresche stellen und beten. Herr, gib Offenbarung. Herr, gib Gnade. Und wir haben es erlebt in diesem Land, dass Gebet so eine gewaltige Veränderung möglich gemacht hat, wie die friedliche Revolution und den Mauerfall. Wir haben erlebt, dass Gebet nicht nur trivial ist, nicht nur nett und pädagogisch wertvoll, sondern dass es Vollmacht hat. Und Vater, wir bitten dich so sehr, dass diese Vollmacht uns in Ehrfurcht vor dir hält und in der Anbetung zu dir und in der Gewissheit, dass vom Thron Gottes her immer noch regiert wird. Und deshalb rufe ich es proklamativ in unser Land hinein und auch nach Oberramstadt. Es wird regiert vom Himmel her. Und wir sind Gottes Kinder, berufen mit ihm, Könige und Priester, für unsere Dörfer, für die Metropolenregion und für unser Land und in dieser Welt zu sein. Deshalb segne uns in dem Miteinander und bring uns zusammen und halt uns zusammen in der Einheit, dass wir nicht einer den anderen stehen lassen und dann die arme doch gesunken bleiben und die Hand am Thron fehlt. Wir beten dich an, du, der du auf dem Thron sitzt, und beugen uns vor dir. Amen.